Und da wollen wir jetzt fortsetzen mit dem Predigttext aus für die heutige Predigt, nämlich Jakobus 5. Da geht es um die Reichen und es ist sehr dramatisch. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel Ihr Reichen weint und heult. Das ist eigentlich nichts anderes wie das, was hier steht im Text. Ein sehr dramatischer Titel und wir wollen gemeinsam den Text lesen, die ersten 6 Verse aus Kapitel 5 und wer eine Bibel dabei hat, schlagt sie auf und ich lade generell dazu ein, dass wir unsere Bibel mitnehmen und aktiv mitlesen und aktiv mitdenken, wenn wir die Predigt hören. Wohlan nun ihr Reichen weint und heult über das Elend, das über euch kommt. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind zum Mottenfraß geworden. Euer Gold und Silber ist verrostet und der Rost wird gegen euch Zeugnis ablegen und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euch die Felder abgemäht haben, der aber von euch zurückbehalten worden ist, er schreit. Und das Rufen der Schnitter ist dem Herrn der Herrscher zu Ohren gekommen. Ihr habt euch dem Genuss hingegeben und üppig gelebt auf Erden. Ihr habt eure Herzen gemästet wie an einem Schlachttag. Ihr habt den Gerechten verurteilt, ihn getötet. Er hat euch nicht widerstanden. Amen. Das ist Gottes Wort. Ja, wie geht es euch, wenn ihr diesen Text hört, wenn ihr diesen Text lest? Es ist eine eindringliche Warnung an die Reichen. Man hat fast den Eindruck, der Jakobus verurteilt den Reichtum generell. Man hat fast den Eindruck, Jakobus ist der Vorreiter einer kommunistischen Kampfschrift. Das heißt, dass er so ein Marx, ein Engels, ein Lenin und so weiter, dass die hier die Basis geholt haben für ihr kommunistisches Manifest, eine Schrift, die 1848 entstanden ist und zu den meist gedruckten Schriften in deutscher Sprache gehört. Wusste ich auch nicht, jetzt weiß ich's. Und in dieser Schrift geht es darum, dass eben die herrschende Elite, die Aristokratie, der Adel, die Arbeiterklasse unterdrückt und das ist der Grund für das Elend in der Welt. Das ist kurz zusammengefasst die kommunistische Erklärung für das Elend in der Welt. Und wie gesagt, wenn man dem Jakobus so zuhört, könnte man meinen, ja, der sagt doch ganz genau das Gleiche. Aber es sind hier riesige Unterschiede zwischen einem Jakobus, der aus dem Geist des Alten Testamentes lebt und einem Marxismus, Leninismus, der dann letztlich in eine brutale Revolution gemündet hat, 1917, russische Revolution, dann Stalin ist daraus hervorgegangen und zig Millionen Menschen sind dem zum Opfer gefallen. Also wir in unseren Breiten klagen zu Recht die Opfer des Zweiten Weltkriegs durch Adolf Hitler und den Nationalsozialismus an und das ist wie gesagt zu Recht, das muss überhaupt nicht irgendwie relativiert werden. Aber der Stalinismus hat wahrscheinlich noch mehr Menschen auf dem Gewissen als der Nationalsozialismus. Also auch hier sehen wir die Frucht. Das ist nicht die Frucht der Heiligen Schrift. Das ist etwas anderes. Und daher ist es ganz wichtig, auch wenn diese Männer etwas Wahres erkannt haben, nämlich, dass die Reichen dazu tendieren, die Armen zu unterdrücken, und das vielfach geschieht, ist die Lösung eine katastrophale. Es ist nicht die biblische Lösung. Und die Schrift und auch der Jakobus warnt uns vor ungerechten Reichtum. Das ist der Schwerpunkt. ungerechter Reichtum, der wird verurteilt, nicht Reichtum generell. Denn wenn wir unsere Bibel gut kennen, Abraham war ein reicher Mann. Auch im Neuen Testament haben wir Beispiele von reichen Menschen, die aber mit ihrem Reichtum das Evangelium gefördert haben. Also nicht Reichtum generell, sondern ungerechter Reichtum. Darum geht es. Und ja, was sagt ihr dazu? Wir Schweizer, da zähle ich mich dazu, obwohl ich aus Österreich stamme, aber das nur nebenbei. Wir Schweizer gehören zu den reichsten Menschen auf der ganzen Welt. Das ist aus 2023 der Global Wealth Report. Die Schweizer sind am reichsten. Habt ihr das gewusst? Wir jammern ja oft, dass wir dieses und jenes nicht haben. Aber da sind wir oft sehr einseitig in unserer Sichtweise. Denn weltweit betrachtet gehören wir absolut zu den reichsten Menschen der Welt. Auch wenn nicht jeder von uns reich in diesem Sinne ist. Warum sage ich das? Ich sage das deswegen, weil auch wir von dieser Thematik des Reichtums unmittelbar betroffen sind. Und ich werde das dann noch ein bisschen in der Predigt ausführen. Auch wir haben eine große Verantwortung durch den Reichtum, den wir haben. Nun aber die Frage, wer sind diese Menschen, an die diese Warnung ergeht, die wir in diesem Abschnitt im Jakobusbrief gelesen haben? Wer sind diese Menschen? In der Bibelstunde, Donnerstag vor einer Woche, haben wir bemerkt, dass sowohl im letzten Abschnitt als auch im heutigen Predigtabschnitt der Jakobus die Menschen nicht als Geschwister anspricht. Wenn euch das schon aufgefallen ist im Jakobusbrief, er sagt immer, ihr Brüder und Schwestern, ihr Geschwister, sagt er hier nicht. Er sagt hier, ihr Reichen. Also, Jakobus spricht hier in erster Linie nicht Christen an. In erster Linie, sage ich, denn ich aber, wir sind auch hier drinnen, dass wir hier eine Verantwortung haben. Aber Jakobus hat bereits im zweiten Kapitel gesagt zu den Gläubigen, unterdrücken euch Gläubige, nicht die Reichen, ziehen nicht sie euch vor die Gerichte. Also auch hier sehen wir diesen Unterschied. Und jetzt werden diese Reichen angesprochen, die die Gläubigen unterdrücken und sie vor die Gerichte zerren. Wir haben sogar gelesen im Text, dass die Reichen den Gerechten verurteilen und ihn töten. Ob das jetzt wirklich leiblich gemeint ist, schließe ich nicht aus. Aber es kann auch sein, dass sie die Gläubigen ihrer Lebensgrundlage also gestohlen haben, geraubt haben und dadurch sozusagen sie getötet haben. Das muss ich jetzt hier offen lassen, aber wir sehen, das sind dramatische Aussagen, die überhaupt nicht zum Volk Gottes passen. Und wenn jemand das tut, dann beweist er eigentlich, dass er nicht dazu gehört. Und dann lernen wir im Neuen Testament über die Gläubigen in Judäa, in Jerusalem, dass diese Menschen, diese Glaubensgeschwister, dass sie arm waren. Nur als Beispiel zwei Bibelstellen, einerseits Hebräer 10 sollte das heißen, das ist hier falsch geschrieben, ich lese euch das kurz vor. Dort heißt es, denn ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten, schreibt der Schreiber an die Jüdischgläubigen, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen, da ihr wisst, da ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Die Gläubigen in Jerusalem und Judäa waren ausgestoßen aus der Gesellschaft, weil sie an Jesus Christus, den Messias, glaubten. Das lesen wir wiederholt bereits in den Evangelien. Johannes 9, den Jesus dann geheilt hat, ich glaube, es war ein Blinder, ich bin jetzt unsicher, der wurde ausgestoßen aus der Synagoge. Und das bedeutet, er war ausgestoßen aus dem gesellschaftlichen Leben, aus dem Wirtschaftsleben und bedeutet unter anderem auch ein Abstieg in die Armut. Und in Apostelgeschichte 11 ist es so, dass die Gläubigen aus den Heiden, aus den Nichtjuden beschließen, für die Gläubigen in Jerusalem und Judäa zu sammeln, weil sie nicht mehr in der Lage waren, sich selbst zu versorgen, auch weil eine Hungersnot gekommen ist. Jakobus jetzt wiederum, haben wir schon gesagt, habe ich gesagt, behauptet, ist wie ein alttestamentlicher Prophet. Er spricht zu allen aus seinem jüdischen Volk. Er spricht nicht nur zu den Gläubigen, sondern er spricht zu allen, die das Wort Gottes kennen. Wie die Propheten im Alten Testament, wie wir in der Textlesung gehört haben, wehe denen, die ihr Leben auf Ungerechtigkeit aufbauen. Wehe denen. Und in dem Sinn sagt Jakobus, ihr Reichen, weint und heult, wehe euch Reichen. Und die Gläubigen werden dann im Abschnitt danach viel mehr getröstet, wo es dann heißt, seid nun geduldig, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Der Herr sieht die Ungerechtigkeit, die an euch geschieht. Die Ungerechtigkeit schreit zum Himmel. Der Herr hört das Rufen der Unterdrückten. Und dann heißt es in dem Abschnitt danach, der Richter steht vor der Tür. Darüber werden wir uns dann nächstes Mal mehr Gedanken machen, was das bedeutet. Aber das jetzt einmal eine Einordnung, zu wem spricht dieser Jakobus und was sind die Umstände, in die er hinein spricht. Und was sind die Warnungen, die er ihnen gibt? Die erste Warnung an die Reichen ist, der Reichtum ist vergänglich. Zweitens, der ungerechte Reichtum schreit zu Gott. Drittens, Genusssucht als Motiv für den Reichtum. Deswegen wollen Menschen reich sein, weil sie das Leben genießen wollen. Schauen wir uns das nun an. Reichtum ist vergänglich. Wir haben schon letztes Mal, oder ich in der Predigt letztes Mal, dieses Beispiel des reichen Bauern gebracht, der Güter sammelt und dann hat er so viel Güter, dass er Scheunen bauen muss und so weiter. Und dann sagt Gott zu ihm, du Tor, noch heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Er war nicht reich in Bezug auf Gott. Er war nicht vorbereitet auf die Ewigkeit, er hatte nicht die Vergänglichkeit seines Lebens bedacht. Und heute hören wir von der Vergänglichkeit des Reichtums. Jesus sagt, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Wo dein Schatz wird, da wird dein Herz sein. Also wenn man das so liest und hört, sieht man ganz genau, wo Jakobus seine Weisheiten her hat. Direkt von Jesus und er predigt das zu den Gläubigen, aber auch zu den Angehörigen seines Volkes. Und ganz besonders, wie gesagt, in den letzten Tagen, auf die ich dann nächstes Mal etwas genauer eingehen werde, aber das Thema der letzten Tage, dass die Tage beschränkt und begrenzt sind, hören wir nicht nur von Jakobus, nicht nur von Jesus, auch der Apostel Paulus ermahnt uns und sagt, die Zeit ist begrenzt. Die Gestalt dieser Welt vergeht. Und so werden wir erinnert an die Vergänglichkeit alles irdischen Reichtums und das soll uns helfen, damit richtig umzugehen. Der zweite Punkt, Genusssucht. Auch da knüpft Jakobus direkt an Jesus an. Jesus predigt, Lukas 6, aber wehe euch, ihr Reichen, denn ihr habt euren Trost schon empfangen. Wehe euch, die ihr satt seid, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Es gibt ein Jetzt und es gibt ein Dann. Ja, das ist für uns reiche Schweizer ein Thema. Ich möchte jetzt nicht sagen Genusssucht, aber Genuss. Je mehr wir uns leisten können, umso mehr wird es ein Thema, dass wir prüfen müssen, was ist für unser geistliches Leben zuträglich oder noch zuträglich? Was sollen wir uns leisten? Was sollen wir mit unserem Geld machen? Gehört das Geld uns? Wem gehört das Geld? Gehört Jesus. Erika Göhr, es gehört Jesus das Geld. Wir sind Verwalter dieses Geldes. Und hier hat Gott uns eine Verantwortung gegeben. Was machen wir mit diesem Geld? Wie viel Urlaub ist sinnvoll? Es geht nicht um ja, um Schwarz-Weiß. Ein Christ darf keinen Urlaub mehr machen. Darum geht es überhaupt nicht. Die Frage ist nur, wie viel investiere ich ins Reisen? Ich habe gerade auch letzte Woche ein Statement gehört, und zwar hat jemand berichtet vom 80. Geburtstag eines Glaubensbruders, der in der Schweiz sehr viel bewegt hat. Ich nenne den Namen jetzt nicht, ihr würdet ihn wahrscheinlich alle kennen. Und er hat von ihm gesagt, wir haben den Geburtstag gefeiert, und dieser Mann, dieser Jünger Jesu hat gesagt, oder er hat über ihn gesagt, andere verbringen ihre Pension mit Wohnmobil und Reisen. Er aber brennt immer noch für den Herrn. Und mit 80 Jahren hat er gesagt, darf ich noch mitarbeiten bei euch? Das ist eine Ermutigung, dass wir unser Leben, unser Geld, alles einsetzen für das Reich des Herrn. Oder auch unsere Wohnsituation. Wie schön soll, muss unsere Wohnung, unser Haus sein? Da geht es nicht darum, dass wir im letzten Winkel unser Bett, unser Schlafstatt aufschlagen. Ich bin sehr dafür, dass wir Mittel haben für Gastfreundschaft und Menschen in unser Haus einladen können. Aber wie viel investiere ich in diese Wohnung, die irgendwann einmal vergehen wird? Oder in mein Auto? Welches Auto ist zuträglich? Oder Restaurantbesuch? Das ist ja teilweise wie ein Götze, wenn man so Zeitungen liest und dann so Berichte über Restaurants. Ja, Wahnsinn, ja. Und da rinnt Geld hinein ohne Ende. Also, wo sind unsere Prioritäten? Wo ist mein Herz? Wo ist mein Schatz? Was sind meine Prioritäten? Geschwister, wir sind unmittelbar betroffen davon. Ich bin betroffen. Ich muss mir immer wieder die Frage stellen, ist das sinnvoll? Ist das im Sinne Gottes, im Sinne meines Herrn Jesus, dass ich dieses oder jenes tue? Und nun kommen wir zu dem wahrscheinlich dramatischsten Aspekt in dieser Warnung, nämlich die Reichen und die Armen oder man könnte sagen, die Reichen stehen in der Versuchung, die Armen zu unterdrücken. Geschwister, und das ist eine Realität. Und zwar weltweit, überall. durch die ganze Geschichte der Menschheit hindurch und auf der ganzen Welt kann man das beobachten. Das ist nicht etwas, was man dem sogenannten kolonialistischen Westen alleine vorwerfen kann. Man kann uns das vorwerfen. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Aber es wäre komplett vermessen zu glauben, dass das nur ein westliches Problem ist. Ich habe vor ein paar Jahren ein wirklich hochspannendes Buch gelesen über Unterdrückung innerhalb Afrikas, wie die afrikanischen Völker sich gegenseitig unterdrückt haben, bis hin zu Sklavenhandel. Innerhalb Afrikas, unabhängig von den Weißen. Und von daher ist es egal, wo wir hinsehen, die Reichen stehen in der Gefahr, die Armen zu unterdrücken. Das ist einfach so. Das ist eine Realität, mit der müssen wir uns auseinandersetzen. Warum ist das so? Ja, es ist ganz einfach. Die Reichen haben mehr Möglichkeiten. Und wenn es einfach in die eigenen Interessen hineinpasst, ja, dann nutze ich halt meinen Reichtum aus, meine Macht, meinen Einfluss aus, dass ich meine Vorteile, dass ich meine Vorteile durchdrücken kann. Korruption, dass man sich die Gunst der Gerichte, die Gunst der Obrigkeit erkauft. Oder zumindest, dass man, wenn man dann in einer Rechtssituation steckt, sich zumindest teure Rechtsanwälte leisten kann, oder? Ich könnte mir das nicht. Also ich wäre ziemlich ausgeliefert. Auch hier in der Schweiz ist die Gerechtigkeit relativ. Denn wer reich ist, kann sich teure Rechtsanwälte leisten. Und wie ich schon gesagt habe, Jakobus sagt, unterdrücken euch nicht die Reichen und ziehen sie euch vor Gerichte. Also sie setzen ihre Interessen durch. Dementsprechend haben wir viele Warnungen im Alten Testament aus dem Gesetz Mose. Wir haben heute in der Lesung zwei gehört, aus dem dritten Buch Mose, aus dem fünften Buch Mose und in den Propheten. Wir haben den Jeremia gehört, der gesagt hat, wehe denen, die ihr Leben, ihren Reichtum auf Ungerechtigkeit aufbauen. Denn Gott sieht das Unrecht. Und wir meinen oft, Gott sieht es nicht. Wir meinen oft, die Welt nimmt ihren Lauf, Ungerechtigkeit geschieht. Aber Geschwister, nein, so ist es nicht. Gott sieht das Unrecht, er hört das Schreien der Unterdrückten. Und er handelt. Und auch hier stellt sich mir eine Frage, und ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Es ist eine Frage, die immer wieder auch auftaucht, nämlich die Frage, inwieweit wir als reiche Schweiz auf Kosten der Armen in der dritten Welt leben. Inwieweit ist der Reichtum, den wir durch unser kapitalistisches System aufgehäuft haben, auf Kosten der dritten Welt, der Armen in der dritten Welt? Das sind Themen, die werden ganz, ganz offen diskutiert, sogar in den Kirchen. Es gab 2020 die sogenannte Konzernverantwortungsinitiative. Hier seht ihr, an einem Kirchturm war dieses Plakat aufgehängt, weil auch die Kirchen, auch die Freikirchen sich hinter diese Initiative gestellt haben, genau mit dem Argument, das ich jetzt genannt habe. Und das sind extrem schwierige Fragen. Extrem schwierig. Und zwar aus dem Grund so schwierig, weil wir in einer globalistischen und globalisierten Welt leben. Und ich habe auf beiden Seiten damals gute Argumente gehört. Pro und Contra. Beide Argumente waren gut. Was soll ich jetzt denn da machen? Und es war interessant, in dieser Bibelstunde, Donnerstag vor einer Woche, haben wir uns auch diese Frage gestellt. Wo haben wir eine Verantwortung? Sollen wir die ganze Welt retten? Baptistengemeinde Basel rettet die Welt. Peter Brock rettet die Welt. Das ist einfach lächerlich. Es geht nicht.
Aber
wir haben eine Verantwortung. Und die Verantwortung ist eindeutig die, meinem Nächsten Gutes zu tun. Meinem Nächsten Gutes zu tun. Da habe ich meine Verantwortung. Dort, wo Menschen in meiner unmittelbaren Umgebung sind, wo ich unmittelbar betroffen bin. Und das ist etwas sehr Wichtiges, Geschwister, weil es kann sein, dass wir vielleicht für eine Konzernverantwortungsinitiative uns einsetzen, aber den Nächsten vor unseren Augen übersehen. Das geht schneller, als man glaubt. Und ich möchte ein paar Beispiele bringen, was das bedeutet. Zum Beispiel Bezahlen des schuldigen Lohns, Bezahlen der offenen Rechnungen. Auch dann, wenn die Rechnung des Zahnarztes höher ist, als ich gedacht hatte. Bin schuldig, ihm den Lohn, die Rechnung zu bezahlen. Und nicht irgendwann, sondern sofort. Sonst mache ich mich schuldig, wie wir es in Jeremia 22 gehört haben. Und ich kann euch nur sagen, Geschwister, da haben wir als Gemeinden, als Christen durchaus Nachholbedarf. Ich höre immer wieder von Geschwistern, von Brüdern, die im Werk des Herrn stehen, die darunter leiden, dass es einfach mit den Geldern hapert und sie sich irgendwie durchschlagen, aber letztlich versorgt Gott sie, aber das ist keine Ausrede für uns. Gott hat uns das Geld anvertraut und wir müssen fair und gerecht sein. Dann ein zweiter Punkt, die Gefahr, dass ich eine privilegierte Stellung, die ich vielleicht innehabe, zum Beispiel an der Arbeitsstelle oder in der Geschäftswelt oder in der Politik, aber auch hier in der Gemeinde, dass ich eine privilegierte Stellung ausnutze, um meine Interessen durchzusetzen. Auch das gehört in diesen ganzen Bereich. Und da gibt es aktuell eine Initiative unter den Freikirchen, nämlich gemeinsam gegen Grenzverletzungen. Damit eben das nicht geschieht, dass eine privilegierte Stellung ausgenutzt wird zum eigenen Vorteil, dass ich als Pastor mir Rechte herausnehme, die ich nicht habe. Oder auch andere Leiter in der Gemeinde. Auch das gehört in diesen Themenkomplex. Und eine weitere ganz allgemeine Forderung ist Fairness und Gerechtigkeit in meinem Umfeld. Fairness und Gerechtigkeit, dass ich mich einsetze für Gerechtigkeit in meiner Schulklasse, wenn ich in der Schule bin, in meiner Umgebung, in meiner Nachbarschaft, an der Arbeitsstelle, dass ich mich einsetze für Gerechtigkeit, auch wenn es gegen meine eigenen Vorteile geht. Geschwister, das sind nur ein paar Beispiele, wo wir unmittelbar betroffen sind, wo wir eine Verantwortung haben. Und wenn die Verantwortung dann größer wird, dass ich mir auch über nationale und internationale Dinge Gedanken machen muss, ja, dann wollen wir das tun. Dann wollen wir das tun unter der Hand des Herrn. Das erste Mal fangen wir bei meinem Nächsten an. Ich komme zum Schluss, Geschwister, nämlich die Frage: Wie können wir uns vor den Gefahren des Reichtums bewahren? Ich hoffe, ihr habt gemerkt, da gibt es Gefahren, von denen wir auch betroffen sind. Wie können wir uns davor bewahren? Und ich glaube, eines der einfachsten und prägnantesten Dinge ist die, was Jesus sagt in der Bergpredigt: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Also, wenn wir mit höchster Priorität nach dem Reich Gottes trachten, dann wird Gott uns auch bewahren vor den Gefahren des Reichtums, denen wir durchaus ausgesetzt sind. Amen.